Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Hoeng und Diane.
Herzlich willkommen. Ihr schreibt uns immer mal wieder und sagt, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Oder was ist eigentlich mit diesem Thema? Ne? Wir haben es schon öfter erzählt, aber ich dachte, ich nehme uns mal die Zeit, das nochmal kurz zu erklären, dass wir manche Themen nicht machen, weil es, Mai Hoeng, nicht genug Studienmaterial dazu gibt. Ne? Das kann schon auch passieren.
Ja, das gibt es ganz oft, dass es zu wenig Studien gibt oder die Studien sind schlecht einfach und dann wären wir in 10 Minuten fertig und das ist ja dann witzlos.
Genau, oder die Bücher, die wir vielleicht gefunden haben, haben auch nicht so richtig Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Und da ist natürlich Dr. Mai Hoeng Nguyen sehr streng auch, ne?
Ich muss es auch sagen, wir machen auch Witze drüber. Also ich bin da sehr, sehr kritisch. Also, ja.
Genau. Mai Hoeng ist, falls ihr das erste Mal in eurem Leben achtsam hört, man weiß es ja nicht, sie ist Psychologin, Doktor, Autorin und Verhaltenstherapeutin und ein wunderbarer Mensch und auch Achtsamkeitsexpertin. Und deswegen sprechen wir hier immer miteinander. Hallo nochmal.
Hallo, du bist auch ein ganz wunderbarer Mensch, natürlich, Diane. Das muss ich auch sagen. Will ich sagen.
Ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin, Gründerin und liebe auch das Thema und liebe unser Gehirn und rede sehr gerne über all diese Themen Achtsamkeit und Neuroplastizität und positive Psychologie und all diese Dinge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid, dass ihr eure Aufmerksamkeit, euren Fokus jetzt gerade auf uns richtet und die nächste, ich sage immer mal so grob, halbe Stunde mit uns verbringt. Am Ende gibt es noch eine Übung. Und ja, ich weiß, viele Menschen, die uns schon seit 4 Jahren hören, sagen, Diane, das wissen wir doch. Aber wir wollen doch auch die Neulinge natürlich begrüßen und deswegen erzähle ich das immer mal wieder natürlich. So, und ihr könnt uns schreiben, achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir lesen die E-Mails auch wirklich, auch wenn wir manchmal vielleicht 2, 3 Wochen nicht antworten, dann ist es, weil wir irgendwie viel zu tun haben, weil wir achtsam auf uns achten, weil wir auch manchmal im Urlaub sind natürlich und weil wir auch sehr viele Mails zu beantworten haben. Aber wir werden sie irgendwann, früher oder später, beantworten und lesen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und die Annelie, die hat uns geschrieben und hat gesagt, mach doch mal was zu Feldenkrais. Und die Anne, die hat mich angesprochen und hat gesagt, ich mache ja Feldenkrais. Wieso macht ihr eigentlich nichts über Feldenkrais? Und deswegen machen wir heute was über Feldenkrais. Und vielleicht habt ihr darüber auch noch nie nachgedacht, habt davon noch nie gehört. Oder ihr seid Experten und Expertinnen. Dann, wie immer, Nachsicht, wir haben ja nur eine halbe Stunde. Also wir werden diese Themen nie komplett erschöpfend in diesem Podcast hier besprechen können. Und es gibt immer noch was zu sagen. Das sind Impulse, Inspirationen, vielleicht Denkanstöße. Und wenn ihr dann noch mehr darüber wissen wollt, dann auf ins World Wide Web. Das Leben ist bunt. Wir haben ganz viel zu entdecken. Fang doch mal an, wie immer, Mai Hoeng natürlich als Wissenschaftlerin ist sie für die Definition verantwortlich und auch um immer zu klären, über was sprechen wir hier eigentlich. Also für viele ist das ja ein Buch mit 7 Siegeln. Was ist denn Feldenkrais?
Also war es für mich auch, muss ich sagen. Ich habe noch nie so einen Kurs gemacht und habe mich dann gefreut, dass dieser Themenwunsch von der Community kam, weil ich immer mal wieder in der Achtsamkeitsszene haben Leute eine Ausbildung gemacht, sind KursleiterInnen oder jemand hat es probiert, aber ich wusste nicht, was damit gemeint war. Und Feldenkrais, das ist eine Methode, eine körperorientierte Lernmethode, die darauf abzielt, die Beweglichkeit und auch Wahrnehmung und das Wohlbefinden in unserem Körper zu verbessern. Und dieser Begriff Feldenkrais, der ist für viele, die das vielleicht nicht kennen, und so war es für mich auch immer ein bisschen rätselhaft, weil die Methode hat nichts mit diesem Namen zu tun. Man denkt vielleicht an irgendwelche Felder und
oder
Kreise.
Ja, genau.
Ne? Und denkt dann so, was ist das? Und ich habe immer gedacht, so was ist das? Aber der Name geht eigentlich zurück auf seinen Begründer, Moshe Feldenkrais. Und zu dem erzählen wir später auch nochmal etwas. Aber löst euch von diesem Begriff quasi, weil der, also wirklich, es hat nichts mit Federn und Feldern und so zu tun. Ne? Und die Idee ist quasi für viele Achtsamhörerinnen bestimmt sehr bekannt. Ja? Unser Gehirn und auch unser Nervensystem, das ist ja verbunden mit dem ganzen Körper natürlich. Und wenn wir neue Bewegungen lernen, dann entstehen Verknüpfungen in unserem Gehirn und es entstehen auch Muster. Und Feldenkrais Hare-Feldenkrais erkannte diese Zusammenhänge zwischen Körper und Geist und er ging davon aus, sobald wir unseren Körper bewusster bewegen können, kriegen wir auch mehr Flexibilität in unserem Kopf, in unseren Gedanken tatsächlich. Ne? Also heute nennen wir das natürlich Neuroplastizität, aber damals gab es diese Untersuchung noch nicht und es geht einfach darum, wie können wir vielleicht alte Bewegungsabläufe, die uns gar nicht so gut tun, die gar nicht so funktional für unseren Körper sind, da unser Bewusstsein drauf lenken und neue Bewegungsabläufe lernen.
Na und damals war das ja auch noch nicht so normal, darüber zu sprechen, dass es überhaupt, also oft, ne, stellenweise war es ja noch neu, dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Geist und Körper gibt. Also ne, das, was du eben gesagt hast, dass wenn wir flexibler mit unserem Körper arbeiten, dass wir dann auch flexibler denken, das wird ja teilweise auch heute noch als irgendwie so ESO-Quatsch abgetan, ne?
Genau, dieser Zusammenhang zwischen Body und Mind. Mittlerweile gibt es ja viel Forschung dazu auch, aber stimmt, es gibt immer noch Menschen, die denken, dass es total esoterisch ist. Und damals war es dann total revolutionär, irgendwie einen Gedanken zu haben, ja gut, wenn ich meinen Körper besser bewegen kann, dass das irgendeinen Einfluss auf mein Wohlbefinden, auf die Art und Weise, wie ich denken haben kann. Aber die Ziele in der Feldenkrais-Methode sind auch sehr vielfältig. Also einmal vielleicht eine bessere Körperhaltung, aber auch eine Verbesserung der Bewegungsabläufe. Dann auch, wenn Menschen Schmerzen haben oder auch an Verspannung leiden, dass sie durch Feldenkrais lernen können, diese zu reduzieren. Aber auch ein Bewusstsein für unseren Körper zu fördern und Bewegungs- und Verhaltensmuster insgesamt zu verfeinern, würde ich sagen. Optimieren hört sich dann wieder immer so, ne? Aber dass wir da gucken können, können wir mehr Leichtigkeit reinbringen und wirklich das Wunder unseres Körpers auch Wunder sein lassen und das nicht total eingrenzen.
Aber wir haben jetzt eben gesagt, damals. Wann kann man denn, also gibt es irgendwie einen festen Zeitpunkt, wann die Feldenkrais-Methode quasi das Licht der Welt erblickt hat?
Gute Frage, das weiß ich nicht. Aber er ist also 1904 geboren, 1984 verstorben. Also, okay.
Also irgendwann
das
dazwischen.
Das ist ungefähr ein bisschen dazwischen, genau, ja.
Alles klar. Und er wird es nicht als Baby gemacht haben, also sprechen wir hier vielleicht in 1930 oder so rum ungefähr.
Ja,
ich habe jetzt hier auch noch mal im Internet geguckt und es gibt kein, ne, ist ja oft so, wenn etwas so entsteht und entwickelt wird, dass es dann nicht so ein Datum gibt, wo man sagt, okay, seitdem gibt's das, ne? Also er hat es entwickelt in seiner Lebenszeit. Können wir an dieser Stelle festhalten. Okay, dann gehen wir da mal ins Detail, ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch total, also spannend, wenn wir uns Moshe Feldenkrais auch angucken, ne? Geboren in der Ukraine, später dann ausgewandert nach Israel und er war Ingenieur, Physiker und auch Kampfsportler. Also Judo-Kämpfer war er, Jiu-Jitsu hat er geübt und er hatte eine schwere Knieverletzung, ne? Und suchte dann quasi nach nicht chirurgischen Lösungen, um seine Beweglichkeit wiederherzustellen. Und damals hieß es, 50% der Knie-OPs können erfolgreich sein und der Rest, da hat man halt die Gefahr, dass man für den Rest des Lebens Schmerzen hat, nicht mehr laufen kann oder so. Und er hat sich halt gedacht, das kann ja nicht die Antwort sein und gründete dann quasi dieses Ausbildungsprogramm Feldenkrais. Also man kann selbst diese Behandlung aufsuchen oder sich auch trainieren lassen und Fortbildungen machen, um auszubilden. Und diese Methode ist nun mittlerweile weltweit verbreitet in vielen Ländern, in vielen Bereichen, wird zur Therapie angewendet. Im Sport, aber auch in der Kunst. Und ja, also total inspirierend. Und hier sehen wir auch Menschen, die selbst mit Leid oder mit einem Problem gefordert sind, dann outside the box zu denken, selbst eine Lösung zu finden. Ne?
Toll. Ich finde das immer faszinierend, wenn Leute dann eben sagen, okay, dann denke ich mir halt was aus, um mein Problem zu lösen.
Krass, ja.
Liebe ich sehr. Also bevor wir dann da gleich nochmal ins Detail gehen, aber vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis natürlich, wir sind ja achtsam. Wir sprechen ja über Achtsamkeit. Also man kann sich das jetzt selber auch herleiten. Naja, natürlich langsame Bewegung, die in Zusammenhang mit unserem Geist steht, ist natürlich auch Achtsamkeit. Also würdest du jetzt sagen, nach der Beschäftigung mit Feldenkrais, ist Feldenkrais, also die Methode, ist das quasi Achtsamkeit?
Ich denke schon, weil das eine Methode ist, wie wir unsere Körperachtsamkeit oder die Achtsamkeit auf unseren Körper kultivieren können. Und die Basis für Feldenkrais ist auf jeden Fall Achtsamkeit. Und wenn ich Bücher dazu gelesen habe, also die Literatur, die ich dazu gelesen habe, da wird Achtsamkeit auf jeden Fall auch erwähnt. Und wenn wir uns wieder die Achtsamkeitspraxis angucken, der Körper nimmt ja eine ganz zentrale Rolle in der Achtsamkeitspraxis mit ein, weil wir richten ja immer wieder unsere Aufmerksamkeit kontinuierlich auf unseren Körper, auf unseren Atem. Und in der Forschung gibt es auch so ein Konzept, das heißt Body Mindfulness. Also nicht nur generell Mindfulness, sondern wirklich Body Mindfulness. Und das wird definiert als das Beobachten von Körpererfahrungen und als Folge davon auch das Wertschätzen dieser Erfahrungen. Und in Feldenkreis übt man genau dieses Beobachten, Erkennen und ganz, ganz feinfühlig. Also als ich mich danach so beschäftigt habe, habe ich wirklich gedacht, okay, wow, gerade dieses langsame, genaue Hinschauen, das ist ja wirklich wie wenn man die Finger auf die Pulsadern legt und ganz genau hinspürt und versucht zu hören, was ist denn da, und dann ganz kleine Bewegungen macht und verändert und dann wieder hört, was kommt als Feedback, was ist dann die Rückmeldung.
Und das nennt man ja auch interozeptives Bewusstsein, ne?
Genau, ja, das ist die Fähigkeit, diese inneren körperlichen Signale zu erkennen, zu verstehen und angemessen eben darauf zu reagieren. Also ich würde sagen, Feldenkreis übt genau, kultiviert dieses interozeptive Bewusstsein. Und wir wissen einfach, es gibt manche psychische Erkrankungen, da gibt es ein Defizit in diesem interozeptiven Bewusstsein. Also beispielsweise Menschen, die an Krankheitsangst leiden. Also bei denen ist es so, wenn sie zum Beispiel ihren Herzschlag zu laut hören oder schlucken, dann denken sie, Gott, ich habe so eine ganz tödliche Erkrankung oder so. Also die überinterpretieren das. Oder auch bei Panikstörungen, ja, also da denken manche, die kriegen einen Herzinfarkt oder so. Und da ist es dann zu krass, das Bewusstsein auf den Körper, und eine Fehlinterpretation. Andere Menschen auf dem anderen Spektrum, die spüren ihren Körper vielleicht gar nicht. Und erst wenn der so sehr nach Schmerzen schreit, dann lenken sie ihre Aufmerksamkeit dahin. Und durch Feldenkreis unter anderem, es gibt ja viele körperorientierte Therapien, wie zum Beispiel Hakumi, da hatten wir auch schon eine Folge dazu, können wir genau dieses Bewusstsein erlernen und trainieren.
Damit es uns dann hilft und wir anhand dessen dann eben die Detektivarbeit machen können. Wie geht's mir? Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet diese Körperempfindung? Ne? Und dann eben genau, wie du sagst, auf dem einen Spektrum nicht sofort uns selber einliefern, obwohl gar nichts ist, oder auf dem anderen Spektrum gar nichts merken. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eher häufiger, dass wir eher weniger, könnte ich mir vorstellen, wenn wir irgendwie in einer stressigen Phase sind, wenn wir gerade viel lernen müssen oder viel arbeiten oder ein kleines Kind haben oder so, dass wir dann eher gar nicht so richtig auf unseren Körper hören wollen, könnte ich mir auch vorstellen, ne?
Gibt sehr viele natürlich auch. Also ich würde wahrscheinlich die meisten, mir begegnen natürlich auch in der Psychotherapiepraxis dann auch die anderen Patienten, die dann halt Überinterpretationen dann haben. Aber ein wichtiges Körperbewusstsein, also das irgendwie so aufzubauen, ist sehr, sehr grundlegend und essentiell.
Ja, ja, und kann uns eben auch, glaube ich, viele Krankheiten ersparen wiederum, wenn wir gut zuhören, unserem Körper immer wieder auf dem Schirm haben. Der will ja mit mir sprechen und der will mir was Gutes, weil der will ja sagen, Achtung, hier ist gerade vielleicht ein bisschen zu viel Kaffee oder ein bisschen zu viel Stress oder ein bisschen hier, ein bisschen da, immer mal wieder reinchecken mit sich selber. Das ist ja auch Achtsamkeit, das ist auch, was wir machen in den Übungen hier seit über 4 Jahren nunmehr, 4,5 fast schon. Ne? Mhm. Also körperorientierte Lernmethode ist Feldenkreis. Gehen wir da mal ein bisschen mehr ins Detail. Was bedeutet denn das? Weil das kann ja alles Mögliche bedeuten.
Ja, genau. Also wenn wir nochmal schauen, die Idee ist, unser Gehirn oder unser Körper, der ist einfach so toll, der kann schnell komplexe Bewegungsmuster erlernen, aber das birgt natürlich auch die Gefahr oder Schwäche, dass er auch ungesunde Bewegungsmuster und Fehlhaltungen erlernen kann. Also da muss man sich einfach nur so angucken, so viele Menschen, die halt vor dem Laptop sitzen. Also ich zähle mich da auch mit dazu. Ich muss mir wirklich einen Wecker stellen, dass ich alle 20 Minuten mal aufstehe und mich stretche oder so, weil ich vergesse das dann auch oft, ja. Und man merkt das dann halt erst, wenn man dann wirklich diese krassen Nackenverspannungen hat oder so. Und da möchte Feldenkreis halt ansetzen, dass wir nicht erst warten, bis wir dann schon totale Schmerzen haben. Es gibt auch natürlich für Schmerzen diese Therapien, aber wie ich eingangs schon sagte, es gibt ja viele Einsatzmöglichkeiten auch, zum Beispiel beim Musizieren. Also wenn MusikerInnen eine bessere, entspannte Körperhaltung haben, dann können sie auch besser nochmal musizieren oder so, dass es nicht anstrengend für sie ist. Profisportler, auch da bessere Ergebnisse erzielen, oder auch SchauspielerInnen. Da ist ja Körperwahrnehmung so, so wichtig. Natürlich für alle anderen, die nicht so Profis sind, dann auch im Alltag. Wie können wir zum Beispiel besser sitzen? Und Feldenkreis hat 2 Settings. Einmal im Einzelsetting, da nennt man das funktionale Integration. Und in dieser Einzelarbeit arbeitet man dann mit einem Feldenkreislehrer, einer Lehrerin, die Bewegung passiv durch sanfte Berührung und gezielte Impulse anleitet, also einen auch berührt. Und dadurch sollen dann neue Impulse an das Nervensystem abgesendet werden, damit dieses dann die Funktionen besser integrieren kann, um neue Bewegungsabläufe zu bilden. Ja,
also ganz kurz, wenn ich jetzt hier sitze am Rechner, also ich sitze ja jetzt hier im Studio gerade, ja, und ich sitze auch schief, merke ich gerade, wo wir darüber reden. Ja. Ich sitze gar nicht gut und entspannt und so. Also würde dann dieser Feldenkrais-Lehrer oder diese Lehrerin zu mir an den Arbeitsplatz kommen und mir dann so Impulse geben, während ich so arbeite? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Boah, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich an den Arbeitsplatz kommen. Könnte ich mir aber vorstellen, warum nicht. Oder du gehst zu denen quasi in die Praxis und dann setzt du dich halt hin. Und da man das ja so sehr als Gewöhnung hat, ja, sobald, also ich kenne das auch, ich sitze relativ schief manchmal, ganz komisch. Wenn ich einen Stuhl habe, dann gehe ich, ich sack dann da direkt ein und dann sieht man das ja schon. Und dann würden sie durch kleine Impulse, zum Beispiel, ja, wenn man jetzt den Nacken mal nach rechts oder links dreht oder so, auch wirklich einen auch anfassen, ne? Das sehen sie ja dann, ne? Und dann kann man das auch ausprobieren. Wie fühlt sich das an? Ganz viel wird gesprochen, nachgefragt und so. Genau. Okay. Also das im Einzelsetting, aber das gibt es auch im Gruppensetting. Und da nennt man das Awareness Through Movement, ATM, oder auf Deutsch Bewusstheit durch Bewegung. Und in diesen Gruppenstunden, da werden die TeilnehmerInnen angeleitet, Bewegung langsam und bewusst auszuführen. Und meistens liegt man auf einer Matte, auf dem Rücken oder auf der Seite und erkundet dann quasi die Bewegung gemeinsam. Und da geht es ganz viel darum, auch wieder, es ist Achtsamkeit natürlich. Achtsamkeit auf die Bewegung und ja, wird halt verbal angeleitet dann, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ein Lehrer dann zu jedem hingeht und dann diese Bewegung macht. Deshalb ist es wahrscheinlich auch anders.
Naja, wahrscheinlich auch so wie beim Yoga, ne? Da machen alle irgendwie so bestimmte Übungen und dann kommt der Lehrer, die Lehrerin ab und zu mal so zu einem und korrigiert da vielleicht so ein bisschen so, wenn man in einer Gruppe ist. Und aber da geht es dann wirklich darum, auch zu fühlen, okay, wenn ich jetzt diese Bewegung mache, wie fühlt sich denn mein Nacken dann eigentlich an? Ne?
Und genau, da selber und auch neue Bewegungen. Ja.
Okay, interessant. Also du hast auch ein Behandlungsbeispiel mitgebracht, wenn man jetzt konkrete Schmerzen hat, weil oft macht man ja solche Sachen nicht einfach so zu, ne? Wir haben alle wenig Zeit, wir haben alle irgendwie viel zu tun, wir haben alle viele Termine, so viele von uns zumindest. Das heißt, die meisten von uns, sage ich mal, die Feldenkrais wahrscheinlich am meisten brauchen, haben am wenigsten Zeit. Das heißt, man geht oft nur irgendwo hin, wenn man schon Schmerzen hat, ne?
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal dieses Behandlungsbeispiel, damit wir uns das auch besser vorstellen können, was passiert denn da konkret. Also beispielsweise eine Patientin hat Nackenschmerzen und stellt dann fest, dass sie ihren Kopf bislang einfach ganz übermäßig mit viel Kraft über die oberen Nackenwirbel gedreht hat. Also sehr ruckartig irgendwie auch, ne? Und dadurch wird dann halt dieser ganze Nackenbereich schnell überlastet. Und durch die Feldenkrais-Methode würde sie dann lernen, ihren ganzen Schultergürtel zu entspannen, die Brustwirbelsäule in diese Drehbewegung mit einzubeziehen. Also nicht nur so ganz, also nur den Kopf irgendwie so oben, sondern wirklich alles mit einzubeziehen und auch den restlichen Körper mitwirken zu lassen. Also man schaut dann genauso, es ist ja nicht nur abgesondert der Kopf, sondern der ganze Körper ist dabei und kann dann unterstützen. Und durch diese kleinen Veränderungen kann man dann den Nacken entlasten und das würde dann den Schmerz lindern.
Das ist
Beispiel.
Aber wirklich auch ein guter Impuls, vielleicht mal darüber nachzudenken, weil wenn wir vielleicht jahrzehntelang uns falsch in Anführungszeichen bewegen, also so nicht ideal bewegen, sei es jetzt vielleicht auch beim Gehen oder eben beim Sitzen oder beim Kopfdrehen, da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, dann haben wir vielleicht irgendwelche Belastungen und Schmerzen und oft gehen wir ja dann zum Arzt, lassen uns Schmerzmittel geben und machen das weiter. Also nur so als Denkimpuls, ne? Dass wir ja oft Dinge tun, darüber nie nachdenken und das löst dann irgendeine Krankheit oder irgendeinen Schmerz aus und wir gehen aber vielleicht den Ursachen gar nicht auf den Grund so. Und da kann ja Feldenkrais wirklich, oder also sei es jetzt Feldenkrais oder Achtsamkeit oder was auch immer, total helfen. Einfach nur mal darüber nachzudenken, warte mal, wie bewege ich mich eigentlich, wie laufe ich, wie sitze ich eigentlich gerade, ne?
Richtig, und das ist halt wirklich die Ursache, die dann hier korrigiert wird, damit es fließendere Abläufe gibt, weil die Idee ist, der Körper, der ist eigentlich total, der ist so schlau, da steckt so viel Weisheit drin, aber die Art und Weise, wie wir leben, wenn wir da die ganze Zeit in so einem Bildschirm oder aufs Handy gucken, glotzen, dafür ist er ja gar nicht gemacht, ja. Und dann schleift sich das so mit ein und wie du schon sagst, viele greifen dann zu Schmerztabletten, aber die Ursache wird dadurch nicht korrigiert.
Also ist Feldenkrais jetzt an dieser Stelle einfach auch eine Inspiration, da einfach mal in den Körper reinzuhören, während ihr uns gerade zuhört. Ja, jetzt einfach mal, macht doch mal einfach ganz kurz mal die Schultern. Wie sind eigentlich gerade eure Schultern? Oder wie atmet ihr? Atmet ihr vielleicht super flach und kurz und schnell? Oder wie ist denn jetzt gerade euer Kopf? Einfach mal gucken. finde ich jetzt gerade ganz interessant selber, weil während du sprichst, weißt du, habe ich das gerade gemacht. Ja. Oder wie ist jetzt gerade euer Rücken? Ist der überdehnt? Ist der gestreckt? Ist der krumm? Ist der wie von einer Schildkröte? Hat meine Mutter immer früher gesagt, ich sitze da wie eine Schildkröte. Deswegen komme ich drauf. Ja, also einfach jetzt mal kurz gucken und in den Körper hören, kann man ja immer mal wieder machen. Bei diesen Feldenkrais-Übungen gibt es aber auch Sachen, die man in bestimmten Situationen nicht machen sollte, ne?
Also es gibt so Kontraindikationen, wenn zum Beispiel jemand frisch operierte Augen hat oder so, dann sollte man bestimmte Augenübungen nicht machen. Oder wenn es Erkrankungen gibt, wie zum Beispiel Wasserkopf oder ein Shunt, der den Gehirndruck reguliert, dann bestimmte Übungen für Kopf und Nacken oder auch bei psychotischen Beschwerden, dass man da einfach schaut, aber das kann man ja gut auch mit dem Feldenkrais-Lehrer besprechen. Generell gilt das Prinzip, nur das machen, was sich auch gut anfühlt. Und wenn etwas sich nicht gut anfühlt, langsamer nochmal, weniger oder kleinere Bewegungen machen oder Pausen dazwischen. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, ich würde das dann nicht irgendwie selbst dann irgendwie machen. Wobei ich finde, dass viele so Selbsthilfebücher, oder ich habe auch gleich nochmal einen Buchtipp dabei, die leiten das sehr, sehr gut an. Aber solltet ihr wirklich mit krassen Schmerzen daran gehen, da denke ich prinzipiell, ist es immer gut, erstmal einen Arzt zu fragen oder jemanden, der sich halt gut auskennt. Man muss es ja nicht alles alleine machen.
Ja, auch das ist ja immer ein Spektrum in unseren Gesprächen. Also, weil ich bin großer Fan von Dingen alleine auszuprobieren. Erstmal, bevor ich dann wieder einen Termin in meinem Kalender stehen habe, wo ich extra irgendwo hinfahren muss. Deswegen, ich liebe das ja. Ne? Du weißt ja, ich lese ja auch diese ganzen Bücher immer, weil es mich wirklich interessiert. Oder mache eben zu Hause auch so Übungen und meditiere alleine zu Hause und so weiter und so weiter. Deswegen, du hast einen Buchtipp mitgebracht mit Übungen. Da auch immer natürlich von uns genau das, was du sagst. Ich wollte es einfach nur nochmal nachreden. Quasi so wie Mark. Das, was du gesagt hast, natürlich nur, wenn ihr sagt, oh, ich möchte mal gucken, was so geht mit meinem Körper. Bei starken Schmerzen natürlich keine Frage, sowieso erstmal zum Arzt gehen und dann gucken, ob Feldenkrais was für euch ist, logischerweise. Aber man kann da, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Verspannung, bin da ein bisschen steif oder verspannt oder wie auch immer, dann kann man auch Übungen zu Hause mal so ausprobieren, ne? So Anfängersachen.
Auf jeden Fall, ja, und das ist ja, weil die arbeiten ja sehr sanft wirklich. Also das Buch, was ich hierfür auch gelesen habe, das heißt Feldenkrais für die Seele, mit ganzheitlichen Übungen ihre Selbstwahrnehmung schärfen und die Psyche stark machen. Von Nadja Zöch-Schübach im Trias Verlag erschienen. Und was ich so schön an dem Buch fand, ist, dass sowohl die Feldenkrais-Methode verständlich vorgestellt wird, aber auch immer wieder dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche, auch die Rolle des Vagusnervs, wo wir ja auch schon eine Folge dazu hatten. Und die Autorin ist selbst Psychotherapeutin und hat halt von klein auf getanzt und hatte dann irgendwann einen Tanzunfall. Und dann auch in dieser Not entdeckte sie dann halt die Feldenkrais-Methode und hat das dann in ihre Arbeit integriert. Also sie fängt da auch an mit Übungen wie den Bodyscan. Also das ist ja eine ganz klassische Übung in der Achtsamkeitspraxis. Da werden auch Atemübungen vorgestellt, Übungen zur Aktivierung des Vagusnerves und dann Übungen von der Feldenkrais-Methode. Also da sind immer so verschiedene Themen, wie beispielsweise, wie komme ich ins Gleichgewicht oder eine gute Körperhaltung zu bekommen. Auch bei Darmbeschwerden. Also ich fand das auch super spannend, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, wenn Menschen Darmbeschwerden haben, dass sie auch eine andere Körperhaltung haben. Und das verstärkt dann aber wiederum ihre Beschwerden auch. Also wenn man total ins Hohlkreuz zum Beispiel geht oder sich total nach vorne streckt, weil das sind so minimale Dinge und ich habe da auch nie vorher drauf geachtet. Oder auch Übungen bei Depressionen, ne? Also oft so ein versteinertes Gesicht haben, so ein leeres Gesicht, ja, und dann zu üben, ja, wie kann ich denn meine Gesichtsmuskulatur wieder ein bisschen aktivieren? Auch bei Schlafstörungen und Ängsten und viele Übungen auch für den Alltag, die sich gut durchführen lassen, wie beispielsweise die Hüftgelenke mehr zu bewegen. Da habe ich eine Übung mitgebracht aus dem Buch. Da könnt ihr euch aufrecht hinstellen.
Oh, warte, ich mach das mal.
Ja, mach das mal. Okay, dann beschreibe ich es jetzt so. Dass, ja. Genau, sehr gut.
Ich bin dabei.
Also aufrecht hinstellen, gegebenenfalls neben einem Stuhl, damit du dich festhalten kannst. Und dann das Gewicht auf ein Bein verlagern.
Okay.
Und das andere Bein mit dem Knie ganz leicht nach rechts und nach links bewegen. Also du bewegst dein Knie nach rechts und links.
Also ich heb's in die Luft.
Genau, ein bisschen, ja.
Okay.
Es fliegt so ein bisschen, so 2 Zentimeter vielleicht so. Okay. Oder die Zehen, die berühren so ganz leicht den Boden. Nur, okay. Ne? Ja? Mhm. Ja. Und das Fußgelenk ist nach oben gehebt und dann, genau, bewegst du das Knie nach links und rechts.
Oh, da muss man aufpassen, dass man wirklich gerade steht. Da muss man achtsam wirklich aufpassen. Genau. Weil wenn man nur die Bewegung macht, ohne darüber nachzudenken, wackelt man einfach so schief und krumm hin und her.
Genau, und dann ganz langsam nur, ne? Kleine Bewegung. Und hier ist auch ganz wichtig, kleine, sanfte Bewegung. Und dann von diesem rechts nach links ins Kreisen gehen. Mal versuchen, die Knie zu kreisen. Mhm. Ja? Kleine Kreise.
Ah ja, das ist schön.
Und dann mal in die andere Richtung, genau. Und dann und dadurch, wir sind jetzt so beim Knie mit der Aufmerksamkeit, können wir aber unser Hüftgelenk wirklich mobilisieren.
Ja, ich merke das aber auch.
Ja, schön, ne? Ja, genau. Super. Das ist sehr eine gut. Beispiel. Vielen Ganz Dank. Viele Bilder auch da drin, ja. Danke an die Autorin, das ist ihre Übung, ja. Viele Bilder und einfach erklärt und so, dass man echt Lust darauf auch bekommt. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, gerade für Beginner, also so wie ich das auch bin, da habe ich gedacht, total spannend. Und was ich auch schön fand, wie sie es erklärt hat, diese Frage, warum denn eigentlich so langsame Bewegung? Weil ich muss es auch wirklich zugeben, ich bin von der Tendenz her manchmal auch sehr ungeduldig und dann denke ich so, ich mag so richtig mich auszupowern, wenn ich zum Sport gehe und dann so minimale Bewegung, dann denke ich manchmal so, soll es jetzt wirklich, also das bringt's jetzt oder wie? Und dann hat sie dann erklärt, naja, es geht ja bei Feldenkrais wiederum, neue Bewegungen zu lernen. Und wenn wir etwas Neues lernen wollen, das ist wie in der Schule. Wenn wir gestresst sind oder wenn wir unter Druck leiden, total außerhalb unserer Komfortzone gehen, dann können wir nicht neu lernen. Und deshalb bleiben wir in unserer Komfortzone, machen sanfte, kleine Bewegungen, damit der Körper besser diese neuen Bewegungsabläufe lernen kann. Und das, finde ich, hat dann wieder Sinn gemacht, ja.
Total. Und wenn man, relativ unanstrengende Übungen macht, sehr langsam, dann kann man ja auch wiederum die Körperempfindung schulen. Also ich habe das ja jetzt gemacht und habe ja gleich gemerkt, ich merke das in der Hüfte. Es ist jetzt nicht wahnsinnig anstrengend, weil ich jetzt hier nicht gerade irgendwie ein krasses Fitnessprogramm mache, aber ich spüre eine Aktivierung in der Hüfte. Und das ist ja das Ziel sowieso dann.
Genau.
Also, ja. Sehr schön. Du hast, wir hatten es ja eingangs erwähnt, natürlich auch eine Studie dazu dabei.
Genau. Ich habe eine systematische Übersichtsarbeit gefunden. Das heißt, das ist eine Arbeit, die ganz viele verschiedene randomisiert kontrollierte Studien zusammenfasst, aber auch Meta-Analysen. Also das ist keine Meta-Analyse, sondern die guckt quasi, was gab es denn in dem Feld schon, ja? Zur Wirksamkeit der Feldkreismethode von Hillier und Worley, erschien in der Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Und da wurden 20 randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen. Und in diesen Studien wurden sehr unterschiedliche Populationen untersucht. Also das waren teilweise gesunde Freiwillige, die Feldenkrais gemacht. Also alle sind freiwillig natürlich, aber gesunde Probanden, ne? Ohne Erkrankungen. Menschen mit Multipler Sklerose, auch Essstörungen oder noch viele andere Erkrankungen. Und Feldenkrais wurde durchgeführt, auch in unterschiedlichem Setting, Einzel oder auch in der Gruppe. Auch die Intensität hat sich unterschieden zwischen den Studien. Und die Vergleichsgruppen waren dann alternative Therapieformen wie beispielsweise Entspannungskurse oder so oder Gleichgewichtstraining oder so. Es gab auch 7 Meta-Analysen und im Ergebnis zeigte sich, zum Beispiel in den Meta-Analysen, dass es zu einer Verbesserung des Gleichgewichtssinns bei älteren Menschen führte, die Feldenkrais geübt haben. Und in den einzelnen Studien konnte gezeigt werden, die Gruppe, die Feldenkrais geübt hat, die hatten ein reduziertes Anstrengungsempfinden, also die empfanden die Dinge nicht mehr im Alltag als anstrengend. Das Wohlbefinden stieg, auch die Geschicklichkeit, also auch Flexibilität. Und insgesamt kann man sagen, in den Studien wurden keine negativen Ergebnisse berichtet. Also, dass es wirklich positive Effekte gab über verschiedene Populationen hinweg. Aber wie immer, es gab auch Limitationen. Also manche Studien, da wurde auch gesagt, naja, die Studienqualität ist nicht so gut und es braucht einfach mehr Studien dazu. Ja, also.
Okay, aber wir können festhalten, gefährlich ist es sicher nicht.
Nein, und es hat ja auch Effekte, also mit Wohlbefinden. Und ich finde zum Beispiel Gleichgewichtssinn bei älteren Menschen, das sagt man jetzt einfach so, aber oft ist es so, die fallen einfach hin, ne? Ja. Also auch die Angst vorm Fallen, das ist total wichtig. Und wenn man mal überlegt, dass eben keine Medikamente verwendet werden, es muss nicht so krass sein irgendwie, also es tut auch nicht weh und dass dann Effekte da sind, die nachweisbar sind und signifikant, ist es ja schon wunderschön. Ja,
absolut. Aber alle Übungen, die wir hier quasi auch seit über 4 Jahren machen, sind schon mal die erste Vorstufe, quasi, um sich kennenzulernen, um das interozeptive Bewusstsein zu trainieren. Und Feldenkrais ist dann quasi Next Level, nämlich, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das ist die Sportart zur Achtsamkeit.
Genau, ja. Die sanfte Sportart, die aber so holistisch so guckt, ne? Also wirklich guckt, wo ist das eine mit dem anderen verbunden und ganz genau nochmal hinfühlt, ja.
Das ist aber jetzt auch wieder eigentlich auch ein niedrigschwelliges Angebot. So, also wenn man jetzt sich so ein Buch holt oder vielleicht, keine Ahnung, im Internet auch einfach mal sucht nach Videos, die wird es ja da auch zuhauf geben.
Ja.
Ne? Und dann kann man das einfach mal auch ausprobieren, bevor man dann zu einem Kurs geht, weil es ja bestimmt auch Spaß macht, das gemeinsam zu machen in einer Gruppe. Du hast es gesagt, man kann sich also einen Trainer holen, der einem irgendwie hilft. Man kann in eine Gruppe gehen. In eine Gruppe gehen und Verbindung spüren ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Feldenkrais zu praktizieren. Am Anfang natürlich einfach vielleicht einen Bodyscan machen als Einstieg und dann eben auf den Körper hören lernen. Also Achtsamkeit at its best. Feldenkrais ist eine körperorientierte Lernmethode. Und Annelie und Anne haben gesagt, hey, mach doch mal was darüber. Haben wir jetzt an dieser Stelle gemacht. Vielen Dank für diese Impulse. Du hast natürlich eine Übung mitgebracht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist es ein Bodyscan? Trommelwirbel?
Nee, ich habe erst überlegt und dachte, so ist ja langweilig. Also ich habe jetzt eine Übung zur Mobilisierung der Wirbelsäule mitgebracht, weil ich gedacht habe, so wenn ich jetzt, weil wir hatten ja schon ein paar Bodyscans, aber ich dachte so, nee, wir machen jetzt was mit der Wirbelsäule, wir probieren es ein bisschen aus in Feldenkrais.
Oh, warte, genau. Aber bevor es die Übung gibt, du hast auch noch einen Fragebogen zur Körperachtsamkeit mitgebracht von Feldenkrais. Den wollte ich natürlich auch nicht unterschlagen. Wollen wir da auch noch mal zwei, drei Fragen uns angucken, weil das ich liebe Fragebögen.
Ja, aber der ist nicht von Feldenkrais tatsächlich. Ah, okay. Das ist allgemein, um die Körperachtsamkeit zu messen. Ja. Aber ich denke, das ist natürlich total wichtig. Also wenn hier irgendjemand sitzt, Studien selbst in der Wissenschaft ist und denkt, hey, ich möchte gerne eine Studie zu Feldenkrais machen. Ich fände es nämlich schön, wenn es noch mehr Studien gibt, weil in den letzten Jahren, also so aktuellere Studien, neuere Studien habe ich nicht gefunden. Das war ja auch irgendwie aus 2017 oder irgendwie so das, was ich gefunden habe. Und dann braucht man ja Fragebögen, die man den Teilnehmenden austeilen kann. Und diese Frage, der misst die Körperachtsamkeit. Und da werden so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, das Bewusstsein für meinen Körper geht mir im Alltag abhanden, also negativ gepolt.
Und dann kann man ankreuzen, fast nie oder fast immer. Also fast nie ist dann 1 und fast immer ist dann 6. Ne? Selten, eher häufig oder häufig. Und so kann man dann selber sich testen. Okay, wo gibt's den jetzt, wo wenn jetzt sitzt, jemand zuhört?
Wenn ihr sagt, den googelt, also googelt mal, also auf Englisch heißt der BMQ, also Body Mindfulness Questionnaire, von Burg et al. 2017. Und ich habe tatsächlich mitgewirkt an einem Artikel, wo wir zu dem zusammengefasst haben. Das wäre dann Nguyen, Heidenreich und Michalak 2025. Da haben wir diesen Fragebogen beschrieben. Wenn ihr das eingibt, Körperachtsamkeit oder BMQ, dann solltet ihr den Artikel finden.
Und da kann man sich dann selber auch zu Hause einfach mal testen und dann gucken, wo man da so steht. Da sind so, das bewusste Hineinspüren in meinen Körper tut mir gut, ist zum Beispiel eine Frage.
Genau, also ihr könnt ja eine kleine Mini-Studie machen. Also wenn ihr jetzt guckt, wie ist mein Ist-Zustand von der Körperachtsamkeit und dann probiert ihr etwas aus. Das kann ja Feldenkrais sein, das kann ja ein Bodyscan sein. Für ein paar Wochen, irgendwas, was ihr macht, Joggen oder so. Und dann macht ihr den Fragebogen noch einmal und schaut dann, hat sich was verändert? Weil manchmal, da merken wir ja gar nicht so, dann passiert die Veränderung so. Und deshalb, ich mache das auch mit meinen PatientInnen. Ich teile das aus am Anfang einer Gruppentherapie zum Thema Achtsamkeit und dann gucken wir uns die Werte danach an, was sich verändert hat nach Qigong-Übungen. Nach Meditation und so weiter. Und dann finden die das
so
richtig krass,
Idee,
wenn die das sehen können als Werte, weil also das macht schon was her, weil man Veränderung passiert ja nicht von heute auf morgen. Ja, das ist nicht so, aha, ich stehe auf und denke dann so, meine Körperachtsamkeit ist in den Himmel gestiegen, sondern das passiert so allmählich. Ja. Und dann, wenn sie dann sehen, wow, da hat sich was verändert, das ist total motivierend. Ja.
Das ist ja eine geniale Idee. Also solltet ihr am Anfang eurer Achtsamkeitsreise sein, dann habt ihr wirklich die beste Evaluation an dieser Stelle. Sag noch einmal ganz kurz, was gebe ich in die Suchmaschine ein?
Du gibst ein BMQ, das ist quasi die Abkürzung, oder Body Mindfulness Questionnaire.
Cool.
Und auf Deutsch heißt der Fragebogen zur Körperachtsamkeit. In die Shownotes, da geben wir euch ja auch immer die Quellen. Da haben wir diese zwei Quellen. Und wenn ihr das da eingebt, also Burg et al. 2017 oder der andere Artikel von uns 2025, dann findet ihr das. Ja.
Genial, da kann man sich selber wunderbar überprüfen. Das macht doch Spaß, weil man dann sagt, ha, guck mal hier, die Zahl hat sich verändert. Das ist nicht nur so ein ich fühle mich besser, sondern das ist so ein hier, meine Zahl.
Ja, und in diesem Fragebogen werden halt zwei Aspekte erfasst. Einmal können wir unsere Körpererfahrung beobachten, also haben wir ein Bewusstsein dafür. Und der andere Aspekt ist, schätzen wir diese Erfahrungen auch? Und dann kann man quasi, also wenn man total nerdig, also man würde dann die einen Items, die das beobachten, quasi zusammen addieren und das andere mit der Wertschätzung. Und dann kann man auch sehen, aha, wertschätze ich es mehr oder beobachte ich auch mehr? Und dann sieht man es sogar richtig differenziert.
Genial, du siehst mich begeistert.
Ja, ich bin auch
Zahlen,
begeistert.
Wenn man genau. Achtsamkeit messen kann mit Zahlen, da freue ich mich, ja. Keks. Aber dann ran an die Arbeit natürlich, weil von nichts kommt nichts. Wir müssen Achtsamkeit auch trainieren, sonst merkt man keinen Unterschied. Dann ja, bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und dafür, dass ihr ja, euch mit diesen Themen beschäftigt und mit uns Zeit verbringt. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben eine ganz tolle Community in den letzten 4,5 Jahren. Fast schon sind es ungefähr. Egal. Auf jeden Fall haben wir eine ganz tolle Community zusammengebracht mit ganz tollen Geschichten, ganz tollen Menschen. Vielen, vielen Dank an euch alle, an jeden Einzelnen, jede Einzelne, die hier zuhört und jetzt auch die Übung macht. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Übung. Bedanke mich bei dir, Mayong, für all diesen Input und natürlich auch für die exklusive Übung, die du immer für uns machst. Ich bin schon ganz gespannt. Dann sage ich und bitteschön.
In dieser Übung wirst du deine Wirbelsäule mobilisieren. Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen Körper achtsam zu spüren. Setz dich auf einen Stuhl oder leg dich bequem auf den Rücken. Ich werde sowohl eine Anleitung für das Sitzen vorlesen, als auch eine für die liegende Position. Schließe nun die Augen oder lasse deinen Blick weich werden. Nimm wahr, wie dein Körper den Boden oder die Sitzfläche berührt. Atme dann ein paar Mal ruhig ein und aus. Beobachte, wie die Atmung einfach geschieht. Wenn du sitzt, beginne dein Becken ganz leicht nach vorne und hinten zu kippen. Stell dir vor, dein Becken ist wie eine kleine Schale, die mit Wasser gefüllt ist und die du ein wenig ausgießt und wieder zurückkippst. Mache ganz kleine, sanfte und langsame Bewegungen. Wenn du liegst, kannst du deine Füße so aufstellen, dass die Knie nach oben zeigen. Kippe dein Becken sanft, indem du den unteren Rücken leicht Richtung Boden sinken lässt und dann wieder weg davon. Auch hier lade ich dich ein, kleine und sanfte Bewegungen zu machen. Beobachte, wie diese sanfte Bewegung deinen ganzen unteren Rücken beeinflusst. Wenn du sitzt, lasse dein Becken wieder in die Mitte zurückkehren. Beginne nun, deinen Oberkörper sanft nach rechts und links zu drehen. Lass die Bewegung von deinem Becken ausgehen, sodass die Wirbelsäule ganz natürlich folgt. Drehe nur so weit, wie es sich angenehm anfühlt. Wenn du liegst, lasse beide Knie sanft nach rechts und links schaukeln, ohne dass sie den Boden berühren. Spüre, wie sich diese Bewegung im ganzen Körper ausbreitet. Ob du sitzt oder liegst. Kehre nun langsam zur Mitte zurück. Lass alle Bewegungen zur Ruhe kommen und spüre nach. Wie fühlt sich dein Rücken jetzt an? Hat sich etwas in deiner Atmung oder deiner Haltung verändert? Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm 3 tiefe, nährende Atemzüge und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für deinen Körper genommen hast. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.